Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hi.
Guten Tag, Peter.
Hallo, Axel.
Der Urlaub ist vorbei.
Du. Hast dich erholt?
Ja. Aber es ist auch so eine Art Vorbereitung. Du weißt ja, wir kriegen hier unsere Late-Night-Show. Bei Bild Live. Was?
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. Ich habe es nur noch nicht kommuniziert.
Als Podcast oder was?
Mit der Chefredaktion. Nee, so visueller Podcast wird es.
Ja?
Ja. Mhm. Also so mittwochs wohl 22 Uhr. Und dann können wir uns Gäste einladen, ein kleines Studio, so wie hier. Und dann können wir im Prinzip alles das, was wir hier besprechen, eben auch mit Video.
Und ab wann?
Ah, das...
So schlecht.
Ja, ich habe schon mal eine Gästeliste, habe ich schon geschrieben.
Du willst das wirklich machen,
ne? Ich würde das sofort machen mit dir. Sofort.
Ja?
Ja, total. Schön. Ich finde das total spannend. Und ich muss das ja an irgendeiner Stelle auch mal droppen. Ich meine, soll ich es hier bei Slack reinschreiben?
Du weißt aber schon, dass gerade so wie du das erzählst, könnte man wirklich glauben, dass das passiert.
Dass wir eine Late-Night-Show kriegen?
Ja, also ich würde es an einer Stelle mal schon so ein bisschen auch einordnen.
Okay, also wir kriegen sie nicht.
Du redest...
Aber Peter wünscht sich das. Von ganzem Herzen.
Du willst es... Traust dich nicht, irgendwo hinzugehen, jemanden anzusprechen darauf. Uns hat natürlich niemand angesprochen, warum auch. Mann, wir kriegen es eigentlich hin, einmal die Woche einen Podcast zu machen. Also unabhängig mal von anderen Dingen. Ja, schön, dass das mal wieder geklappt hat. Und du es nicht geschafft hast, in 3 Wochen dir für zu Hause mal ein Kabel zu kaufen. Lass uns mal bitte mit was anfangen. Da würde ich gerne mal deine Meinung hören.
Oh, das finde ich gut.
Ja, wir haben das schon öfter gehabt.
Ja.
Die Querdenker-Demos. Jetzt am Wochenende nochmal in Stuttgart und die Bilder dazu. Wir beide waren, da muss man nochmal sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die wirklich quer durch die Republik reisen, sich da einen Arsch aufreißen und auch echt super Arbeit machen. Und
Julius Geiler, Tagesspiegel,
total mega.
Muss man nochmal sagen.
Ja,
guter Kollege.
Klasse, aber auch Kollege Peters. Gibt's echt viele. Kollege Naber von der Welt war jetzt am Wochenende auch da.
RBB.
Genau, Sundermeier. Also sind oftmals ja die üblichen Verdächtigen, die auf die Veranstaltung gehen und wie man am Wochenende gesehen hat, da auch dann eine Menge riskieren müssen. Das ist jetzt für Demos, sage ich jetzt mal, ohne das relativieren zu wollen, nicht unüblich. Egal ob auch Linke, Rechte, egal welche Art, ist das ja als Pressevertreter oftmals oder öfters nicht ganz so leicht. Aber, und wir waren bisher bei keiner dieser Veranstaltungen, deshalb ist es alles so ein bisschen hören.
Quatsch.
Ja, du warst ja in Berlin.
Brandenburger Tor.
Du warst ja Brandenburger Tor. Ja, gut.
Und Rosa-Luxemburg-Platz, diese ganzen Nummern.
Ja, das waren ja noch die Hygienedemos. Das war ja noch ein bisschen was anderes. Ja, ist gut, ist toll. Klopf dir auf die Schulter, du warst dabei. Ich
derselbe
nicht, danke.
Ja, ich gehe halt
so, also raus. Ich mache jetzt alles vom Sofa und ich mache jetzt alles, was ich bei Twitter sehe und was ich bei anderen Social-Media-Kanälen sehe. Und ich habe es am Samstag oder glaube ich am Sonntag irgendwann auch getwittert. Aber ich finde es, und wir gelten ja sowieso per se ja als Polizeifreunde, du, der Beamte, immer als Kollegen oder Kollegin betitelt, sowieso. Aber ich muss dir echt sagen, die Bilder vom Wochenende fand ich jetzt nochmal, also die lassen für mich echt keinen anderen Schluss übrig, als dass dieses Bild, das dort abgegeben wird seitens der Behörden, der Einsatzleitung, einfach furchtbar ist. Es ist, ich finde es wirklich furchtbar. Ich verstehe das, dass es gerade bei dieser Anzahl von Menschen, mehrere Zehntausend, die sich nicht an Vorgaben halten, die keine Masken tragen, die auch keinen Abstand halten, also die sich auch Vorgaben für diese Veranstaltung halten, dass es schwierig ist per se, eine Einsatztaktik zu haben, beziehungsweise ein Vorgehen auszuwählen, das natürlich auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit wahrt, muss man auch ganz klar sagen. Aber das, was mittlerweile, und am Anfang, sage ich ganz ehrlich, am Anfang habe ich noch gedacht, ja okay, komm, die lassen die jetzt mal laufen, ist es auch vielleicht besser, ein bisschen zurückhaltender zu sein, kannst das Handy bitte mal ausmachen. Aber man merkt ja auch ganz offensichtlich, die Personen, die Demonstrierenden haben sich ja daran auch offensichtlich gewöhnt. Sie nutzten es ja auch ganz bewusst aus. An jedem Wochenende in unterschiedlichen Städten, Dresden oder auch in anderen Städten, wo man es immer wieder gesehen hat, dann Züge durch die Städte gehen, keine Polizeibegleitung dabei ist, viel zu wenig Beamte offenbar vor Ort sind. Diese Verbrüderungsszenen, die aber Social Media immer wieder so kursieren, da bin ich vorsichtig, weil es oftmals ja auch aus Zusammenhängen oder aus Momenten herausgeschnitten wurde. Ganz schlimm fand ich einen Ausschnitt von Martin Lejeune, den er gefilmt hat, mit dem einen, ich glaube, er ist immer noch AfD-Abgeordneter, auch so ein Corona-Leugner, Ulrich Fichtner, der mit Führungskräften der Polizei in einem wirklich sehr angenehmen Smalltalk zu sehen war. Und da wirklich, und auch ich habe mich gegen einen Vergleich, der sehr früh bei diesen Demos immer wieder auch angeführt wurde, ja, wenn das bei linken Demos gewesen wäre oder bei anderen Veranstaltungen, beim Fußball. Und den Vergleich wollte ich nie oder habe immer wirklich auch so für mich, nein, nee, komm, so ist es noch nicht. Aber mittlerweile, sage ich dir ehrlich, den Vorwurf muss man sich gefallen lassen.
Aber würde das in Berlin auch so funktionieren? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, in Berlin wird damit auch nochmal anders umgegangen, was uns nicht zuletzt auch das Brandenburger Tor gezeigt hat.
Also in Berlin war es ja auch eine, sage ich mal, war es ja eine Lerngeschichte. Du hattest ja
diese Riesendemos im August.
Genau, du hattest die Riesendemos im August, die ja auch eher schlecht abliefen, auch was die Einsatztaktik und auch das Vorgehen anging. Und natürlich, auch damals haben wir gesagt, keiner will Bilder mit Wasserwerfern so. Aber wenn ich als Zuschauer schon das Gefühl habe, man will das wirklich unbedingt vermeiden, ja, und bei anderen Veranstaltungen, bei Demos, also ich als Fußballfan, das sage ich jetzt mal eher privat, als Journalist, bei jedem schlechten Dritt- oder Viertliga, um ein bisschen zugespitzt formulieren, Derby steht ein Wasserwerfer. So. Und da wird auch nicht lange gezuckelt.
Ja, gut. Also ich war zuletzt in Potsdam, auch bei so einer Geschichte mit Gegendemo und Corona und hin und her. Und da waren auch zwei Wasserwerfer. Also ich glaube, es kommt schon auf das Bundesland an mittlerweile.
Gut, aber dann ist es...
Ganz einfach. Also, da war alles da. Da war ein Räumpanzer, stand um die Ecke hinterm Filmmuseum in Potsdam. Da standen zwei Wasserwerfer. Die haben sich aufgemuskelt. Also, da ist nichts passiert.
Vielleicht ist es, also, glaube ich, entscheidend haben wir natürlich die Größenordnung. Wenn du weißt, eine Veranstaltung jetzt, die einen überschaubaren Rahmen hat, also auch von der Personenanzahl her, ist es ja sowieso auch im Vorfeld einfacher, sich darauf ein bisschen vorzubereiten. Klar, und das war hier in Stuttgart auch nochmal die Herausforderung, eben mehrere 10.000. Aber wenn ich diese Dinge so geschehen lasse und so passieren lasse, und da geht es nicht um Unterdrückung von Meinungsfreiheit und Redefreiheit, bitte, die soll jeder bis zum Ende haben und da, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht einfach nur darum, wenn es einfach Regeln gibt und auch Regeln für Veranstaltungen oder für Versammlungen oder für Demonstrationen, dann sind sie gottverdammt nochmal einzuhalten.
Ja, aber erinnere dich mal an die Nazi-Aufmärsche oder die Aufmärsche von Rechtsradikalen, die wir hatten, ne? Bis zuletzt identitäre Bewegung hier in Berlin. Da hatten wir, wie oft hatten wir die Situation, dass dem Aufzugsmenschen mitgeteilt wurde, ihr könnt jetzt nicht mehr weiter, weil an der nächsten Kreuzung die Straße blockiert ist. Daraufhin haben die sich vor Ort ein Bild gemacht und dann saßen da 20, 30 Leute auf dem Boden. Und die hat man versucht zu räumen oder nicht geräumt. Auf jeden Fall hieß es dann so, jetzt Ende der Veranstaltung. Dritter Weg zuletzt oben. Da war dann halt auch Schluss.
Verstehst du, ja, was ich meine? Aber gibt also natürlich auch die Gegenteile, wo Blockaden aufgelöst wurden, Leute weggetragen wurden und Veranstaltungen dann weiterlaufen konnten. Kann ich mich noch erinnern, oben Bornholmer, es war auch eine rechte Demo. Ich glaube, es war sogar eine der wenigen, die mal am 1. Mai eine größere Stadt
fand. Das ist aber
viel. Ja, schon einige Jahre. Ja, genau, aber da waren fast alle Straßenzüge hintereinander bei einer Strecke, die fast geradeaus ging nur, waren alle belegt, die sind nach und nach teilweise dann aufgehoben worden.
Weißt du, aber da, glaube ich, ist ja auch die Begründung, also nehmen wir mal an, ja, und auch mit Masse. Und da sagt eine Polizeiführung, boah, also ganz ehrlich, die Wegstrecke ist blockiert. Das wäre jetzt unverhältnismäßig, die 800.000 Menschen da aus dem Weg zu räumen. Deswegen machen wir es nicht. Und möglicherweise, so wie du es gerade gesagt hast, ist es ja auch dafür dann die Erklärung zu sagen, wenn hier 500.000 Menschen oder 200 oder 20.000, 10.000, 8.000 mal losgehen. Und da wären Masken und Abstände nicht eingehalten. Im Verhältnis ist es zu wenig, um so radikal einzugreifen, wie ihr euch das da draußen vielleicht vorstellt.
Ja.
Und dann lieber lieber sie passieren zu lassen, weil sie sagen, ja, dann bitte, dann geht halt so. Wir videodokumentieren das alles und ihr kriegt hinterher eure Bescheide. Aber ich will das überhaupt nicht relativieren. Du weißt, wir beide haben eh auch gelitten an Corona. Also wir wissen beide, was es heißt, das zu kriegen, und spaßig war es nicht. Aber da dann zu sagen, das rechtfertigt möglicherweise den Einsatz mit Wasserwerfern in dem Fall.
Also schwierig. Ich glaube,
ohne das verteidigen zu wollen, aber ich glaube, vor dieser Krux stehen einfach Leute. Und jetzt machen wir uns nichts vor, wer da rumrennt, das sind sicherlich zum Teil Neonazis, wie wir jetzt auch in Stuttgart gesehen haben. Da gibt es immer mal so 50, 100 Leute, sagen wir mal 200 Leute, so in Schwarz Klassiker. Aber der Rest ist halt, du kennst diese Melange an Personen,
die
zu solchen
absolut.
Veranstaltungen kommt. Das ist halt nicht ganz so einfach. Und dann lässt sich, und wenn so eine Oma dir so eine Blümchenkette irgendwie um den Hals hängt, Weißt du, dann wird es halt schwer, diese Oma einfach wegzustoßen oder mitzunehmen, weil die keinen Mundschutz trägt. Behaupte ich.
Absolut. Ich glaube aber genau, dass diese heterogene Mischung eben dieser Gruppierung eine der Hauptprobleme ist, sowohl auch in der Vorbereitung dieser Einsätze, als auch dann während des Einsatzgeschehens. Du hast es gesagt, du hast einen Prozentteil an Rechten, an Nazis. Du hast auch, sagen wir mal, schon mittlerweile beträchtlichen Satz, das hat man ja auch teilweise bei einigen Veranstaltungen auch im Osten nochmal gesehen, an vermeintlichen Otto-Normalbürgern, die aber auch fast so ein bisschen fußballmäßig auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, aber dann doch offenbar mindestens mal eine Gewaltbereitschaft haben, um nicht zu sagen, vielleicht sogar eine gewisse Gewaltaffinität. Aber du hast eben auch eine große Masse an Menschen, die du jetzt erstmal, was sagen wir mal, das Gewaltpotenzial oder was sozusagen das Aufruhrpotenzial, wie du es vielleicht bei anderen Veranstaltungen oder anderen Demonstrationen leichter glaubst zu haben, die Betonung auf glaubst zu haben. Weil, und das ist halt eben das, dieser Vorwurf, muss ich halt ehrlich sagen, den die Polizei sich mittlerweile fast überall gefallen lassen muss, dass der Eindruck entsteht, dass du unterschiedlich an diese Geschichten herangehst. So, und ein Verstoß gegen eine Regel ist ein Verstoß. So, das ist dann erstmal auch...
Aber es ist kein Barrikadenbau, was da gemacht wird, sondern die tragen halt ihre Maske nicht. Im Zweifel haben sie sogar irgendeinen Attest, was sie dann hochhalten.
Ja, genau, aber sie tragen ihre Maske nicht. Ich habe gestern nochmal gesehen, Tagesschau, es gab einen Bericht nach den ersten großen Demonstrationen und da ist berichtet worden über eine Studie und ich glaube, es waren 16.000 Corona-Erkrankungen. Also man hatte versucht zu eruieren aufgrund von Busunternehmen, die quer aus Deutschland eben Fahrten nach Berlin damals zu der großen Demonstration angeboten hatte, versuchte man Rückschlüsse darauf zu führen, wie viele Neuerkrankungen möglicherweise auch diese Großveranstaltung hervorgerufen hat. So, und ich meine, die Zahl war so knapp 16.000 oder 16 bis 18.000. Das heißt, per se reden wir im ersten Moment ja nur über Nicht-Maske tragen. Wir reden aber am Ende, ich weiß nicht, wie viele Personen von denen dann schwer erkrankt sind, leicht erkrankt sind. Wir reden aber am Ende davon, dass Personen sich selber in Gefahr bringen. Da könnte man ja erstmal sagen, mein erster Impuls, wenn ich die sehe, drauf geschissen ist, mir scheißegal, dann steckt euch an und im Zweifel liegt auf der Intensivstation. Schade nur, dass ihr anderen Leuten die Betten wegnehmt dann. Aber sie gefährden natürlich auch andere Leute. Das heißt, es ist ja eben nicht nur Maske tragen, sondern du bist Träger, ein potenzieller Träger eines, wir wollen es jetzt auch nicht dramatisieren, aber wir leben alle jetzt seit einem Jahr in diesem Zustand und bekommen es ja irgendwie mit. Und das ist dann eben für mich nicht mehr nur nicht Maske tragen, sondern ist für mich ein bisschen mehr. So, und deshalb,
ja, aber das heißt gar keine Großveranstaltung, also Demos.
Na doch, Demos ja.
Und weil wir hatten ja im letzten Jahr auch zum 1. Mai, hatten wir auch eine relativ große Veranstaltung hier in Berlin.
Ja, nur es ist, also 1. Mai letztes Jahr, war das noch eine große Veranstaltung?
Das war eine große Veranstaltung, ja.
Aber gesittet? War das nicht auch, dass man sich...
Es war okay, es war halt mit viel umher, spontan, dann doch nicht, dann ein bisschen schnell irgendwo lang und am Ende sind wir, glaube ich, Mariannenplatz oder so gelandet. Scharmützel, Geräumung. Ja, so, das
guck mal, ich bin kein Verwaltungsrechtler, aber dann es ist für mich ab einem gewissen Punkt nur noch dann schwierig zu vermitteln, wenn ich überlege, ab Dienstag jetzt in Berlin können zum Beispiel Oma und Opa, die vielleicht zu Besuch sind, hier nicht mehr übernachten. So, es geht in Berlin nicht mehr. So, und das ist dann irgendwie, und gerade wenn man eben auch jetzt nach diesem Jahr wirklich jeder in dieser Gesellschaft so viel mittragen musste, ist es für mich, so sage ich ja ganz subjektiv nur, irgendwann in keinem Verhältnis mehr, wenn
aber
ich dann...
Aber jetzt mal, ganz Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. Aber wann glaubst du, wann kommt ein politischer Druck oder irgendjemand und sagt zu einem Polizeiführer an diesem Tag, ihr greift jetzt nicht ein, lasst die mal?
Nee, das sage ich gar nicht. Ich sage, das ist jetzt keine, so dieses politische Ding. Ich glaube, lass mich kurz andersrum ein Gegenbeispiel sagen. Ich glaube, Berlin war das perfekte Gegenbeispiel dafür, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Veranstaltung gehabt, die lief nicht so, wie wir das wollten. Also mit wirklich auch Bildern, die wir nicht nochmal wollen. Natürlich dann auch, das ist ja zu vermuten, dann auch mit der politischen Einflussnahme auch im Hinblick auf eine nächste Großveranstaltung. Leute, so läuft das hier nicht mehr. Das funktioniert hier nicht. Mhm. Man hat aus diesem Bild gelernt. Es ist nicht so, dass, also das ist manchmal auch schon verwunderlich, wie viele selbsternannte Freie oder Freigeister auch gerade auf Social Media sich immer wieder die Einsätze von Wasserwerfern wünschen. Aus Erfahrungen von diversen Veranstaltungen kann ich sagen, das wünscht man erstmal so keinem. Aber man hat gelernt, man hat es umgesetzt und man hat in Berlin, glaube ich, für etwas gesorgt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es ja auch ein Mitgrund gewesen, die letzte Veranstaltung, dass man sich mittlerweile auch überlegt, wo geht man hin und macht man so eine Großveranstaltung dann nicht vielleicht in Kassel, so wie es ja auch war.
Das müssen wir auch nochmal relativieren. Dieser Wasserwerfereinsatz ist auch nicht gleich Wasserwerfereinsatz. Das, was wir hier in Berlin hatten, das war Berieselung. Das war einfach nass machen und ungemütlich machen. Das war jetzt nicht Leute aus dem Weg sprühen, sondern ungemütlich machen.
Also so, wenn die Wasserpistole nicht direkt aufs Auge zielt, sondern wenn sie hoch in die Luft zielt und das Wasser dann von oben runterkommt. So. Trotzdem ist es erstmal eine Art, auch in der Einsatzart, die ja schon eine andere Stufe hat. So eine andere Stufe als sonst so. Und ich glaube, wie gesagt, dass du natürlich, du stehst doch vor dem Problem, noch einmal den Vergleich mit dem Fußball. Wie oft gibt es Innensenatoren oder Innenminister in einzelnen Bundesländern, die auch immer wieder offen ihre äußere Wünsche haben oder es teilweise auch gemacht haben, wenn es zu vermeintlichen oder auch zu Straftaten in einem Fanblock kam, dass auch während eines Spiels noch die Einsatzleitung gesagt hat, so, alles klar, geht mal da rein, holt mal 5 Leute raus aus einem Block, weiß ich nicht, mit 4000 Leuten. Und da, und nicht nur, weil ich Nähe zur Fanszene habe oder per se Affinität zu...
Aber nochmal, du glaubst doch, das ist jetzt strukturell, oder? Also wo ist der Punkt, wo bei dir, deiner Ansicht nach, jemand sagt, mach das mal nicht, lass die ruhig mal gehen? Woran liegt das? Also
der Polizeiführer, das persönlich? Nein, das liegt daran mit dem Beispiel, was ich hier gerade sagen will. Das ist diese Bereitschaft in einem Block, dass du im Endeffekt sagst, auch in der Verkaufe nach außen hin. Das ist ja ein politischer Faktor, den du immer mit betrachten musst, wenn du so einen Einsatz leitest oder führst. Die Bilder, die du produzierst am Ende, für die musst du Verantwortung tragen. So, gehst du in einen Fanblock rein, kannst du nach außen hin verkaufen, außer jetzt sagen wir mal dieser Szene gegenüber, kannst du dem Rest verkaufen, was sie auch oft genug machen. Alles Idioten, alles im Verhältnis. Dann haben wir jetzt 50 Leute hier zusammengeknüppelt, scheißegal, und jetzt haben wir den rausgeholt oder die drei, die wir wollten. Jetzt sind wir gerade in Stuttgart, erinnere dich an die Bilder von Stuttgart 21. Die Demonstrationen, die es gab, dieses eine Foto, der ältere Mann, der sein Augenlicht verloren hat. Das sind Bilder natürlich, ich weiß gar nicht, wie die Sache für die damalige Polizeiführung ausgegangen ist, aber die natürlich immer geblieben sind, die du eben auch im Kopf hast, wenn du weißt, okay, damals ging es um ein sozusagen Bauprojekt, was etwas anderes ist wie jetzt, aber du hast von der Personengruppierung her eher eine Parallele, sage ich jetzt mal, von diesen beiden Veranstaltungen, als jetzt zu homogenen Szenen, Linke, Rechte oder Fußballfans. So, das heißt, du stehst vor dem Problem, du weißt im Vorfeld, wenn du eben zu gewissen Mitteln greifst, produzierst du auch gewisse Bilder. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, der einen dazu führt, dass man eben diese Deeskalation, die aber wirklich so gedehnt und so extrem mittlerweile stattfindet, dass sie eben für mich den Bogen überspannt hat, beziehungsweise eben das Verhältnis zwischen Deeskalation und dem, was dort eben passiert, vor allem nochmal einen Hinblick darauf, was die Leute da raustragen. Die gehen in Züge, die gehen in Busse, die fahren in ihre Heimatstädte, die fahren wieder nach Hause, die gehen in ihre Betriebe. Sie tragen es doch rum. So. Und nur weil die Idioten nicht daran glauben und weil sie glauben, dass sie gar nichts, dass das alles gar nicht so Pillepalle ist, habe ich darüber auch eine Verpflichtung, als Staat, als Land, als Behörde, all die Menschen zu schützen, die nachher dann diesen 10.000 von Idioten, Entschuldigung, ausgesetzt sind. So. Und das ist das, was ich meine, wo mir die Verhältnismäßigkeit fehlt, wo ich sage, dass es so eine Veranstaltung zu einem jetzigen Zeitpunkt, wir reden von dritter Welle, möglicherweise morgen, übermorgen, neuer, kompletter Shutdown, Merkel, was auch immer noch irgendwie kommen wird, ist das für mich unverhältnismäßig.
Die Polizisten, die du so kennst, Straße jetzt, ne? Wie gehen die damit um? Ich sag dir ganz ehrlich, viele, die ich kenne, sehen das nicht so eng mit Maske und so. Ist ehrlich so zu sagen.
Ja, das ist jetzt gefährlich, weil sozusagen wir haben die Aussagen, die wir treffen, sind ja nicht repräsentativ.
Absolut. Kleiner, so. Aber ich darf ja noch wiedergeben,
ja, was klar.
Ich erlebe.
Ich sag also, ja nur.
Ich habe natürlich viele, sag ich mal, die in einer Führungsposition arbeiten.
Ja, klar, Axel, Führungsposition, ja, klar.
Ja. Die halten, also da ist klar irgendwie, ist nicht klar, aber da gibt es halt dann schon einen ähnlichen Umgang wie bei uns, also Maske und hin und her und muss schon und kann man nicht und sollte man. Und dann merke ich aber so, was sage ich so, unterwegs ist, operativ, sag ich mal, da ist so ey, weißt du, ich mach das jetzt seit einem Jahr, hab nichts, so diese Herangehensweise, ey, lass mich in Ruhe und jetzt Ausgangssperre, alles überzogen. Die setzen zwar natürlich alles um, logischerweise, aber privat unterscheidet sich nicht bei allen, aber bei einigen die Meinung dann schon zum Thema gegenüber der dienstlichen Meinung.
Absolut, aber warum sollte sich das unterscheiden? Das ist ja eben genau, ich glaube, es ist ja in jeder Berufsgruppe, in jeder Bevölkerungsschicht, wir reden ja von einem Thema, das glaube ich ja so.
Ja, aber die treffen ja mitunter auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen, genau eben auf die Gruppe, die auch keinem, weißt du?
Ja gut, aber das ist natürlich ein Punkt, also da muss ich ja, sollte ich glaube ich in der Lage sein, egal in welcher Position ich eingesetzt bin, dass ich von meiner subjektiven Wahrnehmung zurücktrete und einfach nur dafür sorge, dass die Veranstaltung so abläuft, wie sie abzulaufen hat. Und das ist ansonsten da sehr unterschiedliche, ich glaube interessant waren auch die Zahlen bei der Behörde, als jetzt hier in Berlin hier die Beamten, also Polizisten, Polizistinnen geimpft werden konnten. Glaube ich, gab es in manchen Bereichen, ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber wirklich eine hohe Zurückhaltung, sagen wir es mal so, die vielleicht auch was mit dem Impfstoff zu tun hatte, ja, um den es ging, der vielleicht auch irgendwas mit der generellen Situation, was auch immer. Aber ich glaube, es ist ein Spiegelbild eben der Gesellschaft und ja, das sollte
aber. Aber spannend.
Total.
Schon ein spannendes Thema. Und das in den ersten 20 Minuten, es tut uns leid. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen fitner machen.
Kalt. Ja, so viel haben wir ja nicht mehr. Viertelstunde noch. Ich muss drehen.
Du musst drehen? Was machst du denn?
So eine Tierdoku. Lach nicht so blöd. Ist so.
Sag mal, du hast, bist neu auf Insta. Wollen wir ein bisschen Promo machen?
Nee, brauchen wir nicht. Doch. Also.
Warum? Du hast doch einen wirklich einen grandiosen privaten Kanal gehabt.
Den habe ich auch weiterhin.
Ja, bist du ein bisschen krank?
Ja, aber Teske, mach keine Sorgen. Ja, ich habe einen neuen Kanal bei Insta, weil, sag ich dir ehrlich, mein privater ist ja geschlossen, also ist ja wirklich rein für Freunde und Familie. Aber in der letzten Zeit ist es ja, du hast ja mitbekommen, mehrmals immer wieder irgendwo erwähnt worden oder markiert worden, Flair, Arafat, diese ganze Truppen. Und du, ich hab dir das ja auch mal gezeigt oder mal erzählt, was du dann irgendwie so als Nachrichten bekommst. Und da habe ich einfach, also ich will diese Mischung da weg, sondern ich wollte das wegholen und hoffe, wenn die zukünftigen Erwähnungen kommen, deshalb die Bitte an alle.
So als Scheißmagnet?
Ja, genau, wenn ihr nochmal das Interesse habt, schreibt alle dahin, schreibt an diesen Kanal, ich antworte auch und wir können ausdiskutieren, können alles machen, aber bitte macht's dahin. Und ich habe mittlerweile bei meinem Privaten, ich habe über 1000 Anfragen von irgendwelchen Leuten und das Problem ist, so kam es nämlich, mich fragte jemand, den ich lange kenne, sag mal, warum nimmst du mich nicht an bei Insta und so, bla. Und ich so, hä? Ich habe den gar nicht mehr gesehen, der ist untergegangen, wirklich, weil immer, wenn ich natürlich irgendwo erwähnt werde, jetzt auch nicht so häufig, also jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn es mal vorkommt, dann kommt halt dann sofort so eine Welle an Leuten, die ich halt nicht bestätigen will. So, und dann gehen halt auch die unter, die ich mitunter halt kenne. Aber das Problem ist, und das war für mich neu, ich bin ja so ein Dino, was Digitalisierung und Internet angeht. Wenn du bei einer Person auf Bestätigen angehst, dann ändert sich danach ja nach dem Bestätigen die Liste. Das heißt, du hast zwei hintereinander, wo du sagst, du willst bestätigen, drückst bei dem ersten und drückst dann gleich bei dem zweiten, weil du den eigentlich auch bestätigen willst und hast übersehen, das ist mir nämlich einmal passiert, dass ich in der kurzen Zeit schon die Liste wieder getauscht hatte und da jemand war, den ich nicht wollte. So, und darauf habe ich keinen Bock mehr. Deshalb geht alle dahin, pöbelt, macht alle, ist mir scheißegal, freue ich mich drauf. Ein bisschen Gossip-Talk dann eben auch auf diesem Kanal. Ja.
Aber das ist gut.
Peter.Rosberg.Reporter.
Hast so, du da zufällig,
schreibt's euch hinter die Ohren.
Hast du da auch schon beantwortet, warum du Bushido einen Anwalt besorgt hast?
Nee, die Frage hat da keiner gestellt.
Bitte?
Die Frage hat da keiner gestellt.
Was?
Ja.
Also ein Riesenaufregerthema.
Anwalt besorgt.
Ja.
Ja, stimmt. Also ist genau.
Kassiert man da eigentlich dann auch so ein bisschen, so Massendealmäßig? Also hast du so ein bisschen Hack? Hast du Hack bekommen?
Ich glaube sogar, das Geile war, dass manche das so empfunden haben. Also du sprichst da drauf an. Es war, ich glaube, die letzte oder vorletzte Verhandlung im Prozess gegen Arafat und seine Brüder. Und Bushido dann gefragt wurde eben, Entschuldigung, ich muss mir einmal kurz die Nase putzen, sonst geht das nicht mehr. Ich gehe kurz raus.
Tja, bitte, ist das jetzt schon Corona? Bin ich jetzt, das ist nicht dein Ernst. Also, Peter Rosberg ist tatsächlich jetzt gerade rausgegangen und es sieht nicht gut aus. Also, falls das jetzt der letzte Podcast, also es könnte durchaus sein, dass das jetzt der letzte Podcast ist. Ich weiß nicht, wie Peter diese Sache übersteht. Und tadada, da ist er wieder. So. Besser?
Ja, besser.
Du hast dich ja testen lassen, ne? Alles ja, safe, ja?
Jeden Tag.
Okay.
So, genau.
Also wir waren gerade bei dem Thema, wie viel Hack du bekommen hast für die Vermittlung von Herrn
Jobber. Also, pass mal auf. Erstmal fangen wir mal so an. vermittelt ist ja ein großer Quatsch. Und auch das war nämlich eine der letzten Geschichten, wo dann mein Name erwähnt wurde und genau solche Anfragen kamen. Und ich hätte mir da so gewünscht, dass ich da schon den neuen Kanal gehabt hätte. Weil natürlich A, so getan wurde, die Bild-Zeitung hätte vermittelt, bei einem, ich will jetzt nicht sagen bei wem, sonst tritt er wieder durch, fand ich, wurde sogar der Eindruck erweckt, so nach dem Motto, wir hätten nicht nur vermittelt, sondern wir wären sozusagen, wir würden das auch bezahlen dann wahrscheinlich. Genau, du fragst dann, was mein Hack ist. Mein Hack ist, ist, dass ich mit dir hier sitzen darf und darüber reden darf, sonst habe ich keins. Und das andere, was alle, die das versucht haben, sozusagen gegen mich oder gegen die Integrität oder gegen Bushido zu verwenden, haben eine Sache weggelassen. Oder nicht nur eine, sondern zwei Sachen weggelassen. Er ist gefragt worden, wie er denn zu seinem Anwalt kam, jetzt mal verkürzt. Die Frage war, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber in die Richtung ging es. Und was alle weggelassen haben, ist, dass er gesagt hat, so laut Zuhörern, dass er ja damals auch von Anwälten vertreten wurde, die ihm jetzt sozusagen auf seiner rechten Seite sitzen, den Angeklagten oder die Angeklagten vertreten, dass er sonst keine Anwälte, also im Strafrecht sozusagen, dass er gar nicht wusste, an wen man sich eben wenden soll, bei dem Thema Loyalität, also dass er auch den Anwälten vertrauen kann. Dass er auch, dass man auch weiß, dass sozusagen Anwälte diesen Weg mitgehen, weil das wird immer wieder auch gerne vergessen. Und beste Grüße an die Meinecke-Straße und an die Fasanstraße und die meisten der dort ansässigen Anwälte. Es ist ein Offenbarungseid und es spricht einfach auch wirklich teilweise nur für erbärmlichen Charakter, dass man in Berlin eben offenbar als Person, die möglicherweise Angaben zu irgendwelchen Sachverhalten bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft machen möchte, dass dortige Anwälte nicht bereit sind zu vertreten und natürlich einen massiven Interessenkonflikt haben und natürlich auch ein massives eigenes Problem haben, wenn sie jemanden vertreten würden, der gegen Personen aus dem Clan-Milieu ihr Hauptbrot von Montag bis Freitag vertreten würden. Also die Integrität, die einzige Integrität, die hier an der Stelle ramponiert wurde oder sozusagen beschädigt wurde, ist die der Anwälte und sonst von niemandem. Weil wenn jemand auf der Suche ist nach einem Anwalt und man spricht darüber und man gibt möglicherweise einen Tipp, so wie ich es getan habe, oder einen Namen, und danach setzen die beiden Personen sich zusammen. Das ist so die größte Nullgeschichte, sage ich dir ganz ehrlich, bei all dem, was gewisse Personen so immer wieder versuchen rauszuholen und versuchen, gegen mich, gegen uns, gegen wen auch immer zu konstruieren, war das mit Abstand die größte Nullnummer.
Absolut, da wir mehr, was heißt absolut? Keine Ahnung davon, aber
und ganz kurz,
ich erinnere mich ja auch, wie, wenn wir unterwegs sind und wenn wir mit Opfern sprechen, ne? Als Polizeireporter hast du ja halt auch mal mit Opfern zu tun, wie oft wurden wir auch tatsächlich gefragt, haben sie nicht einen Anwalt, den sie uns nennen können, weil wir würden uns gern vertreten lassen in der und der Sache. Und ja, natürlich kennt man durch das Business einfach den einen oder anderen. Ich jetzt nicht bin, du weißt ja,
Rechtsanwälte, ja, manchmal ist es halt
Rechtsanwälte und Staatsanwälte, da blick ja raus, das ist überhaupt nicht mein, nicht
ich guck mal, das Entscheidende ist doch, und wir haben es doch bei vielen großen Prozessen gesehen, ob das Kadir Padir war, der Rocker-Prozess, wo das größte, mit Abstand beste Beispiel war, und dort waren auch viele dieser Anwälte eben mit im Game. Es ging nie bei der Verteidigung, wir haben 12 Angeklagte gehabt oder 11 Angeklagte gehabt, es ging nie um den Einzelnen oder die einzelne Person oder auch den Anwälten, ging es eigentlich nie um ihren eigenen Mandanten. Über allem stand immer, und das ist ja auch aktenkundig gewesen, eben so wie die Ansagen waren direkt am Anfang nach den ersten Festnahmen, dass es um die wichtigsten Personen erstmal geht. Und das war Kadir Padir, der die besten Anwälte, in Anführungsstrichen besten, bekommen hat. Deren Anwälte oder dessen Anwälte eben diese Strategie auch entwickelt haben. Keiner was gesagt hat, keiner den Mund aufgemacht hat. Ja, und was haben sie bekommen? Natürlich erzählen die Anwälte, das ist ja auch diese ganze Geschichte jetzt, ja, erst ist der Staat mit harter Hand gegen Rocker vorgegangen, da können wir jetzt auch nichts mehr tun, das ist ein politischer Wille. Ja, weil du fragst dich ja auch immer, wie kann man eigentlich so hohe Strafen dann auch als Verteidiger immer wieder auch vor den Mandanten rechtfertigen, beziehungsweise dass nicht auch mal Fragen kommen. Ja, das ist der politische Wille. Jetzt hast du es genauso auch beim Thema Clankriminalität. Jetzt auch da die politische Keule, natürlich noch die Rassismuskeule, die dann eben auch mit dazu kommt, bei aller berechtigten Kritik, die es auch gibt, die wir nicht aussparen wollen. Aber trotzdem, ja, das, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Das ist jetzt der politische Wille und sie haben den Nachnamen, also kriegen sie natürlich 10-12 Jahre. Es ist so lächerlich, aber es reicht offenbar für gewisse Leute, sich durchzuschlawinern und da durchzukommen. Aber in den seltensten Fällen, wenn es um solche Großverfahren geht, so, kann wirklich jeder sich für sich selbst verteidigen. So, kann, als ob einer von den anderen von Rot-Weiß die Wahl gehabt hätte, wenn er für sich gesagt hätte, ich würde jetzt gerne aussagen wollen. So, ist ja Unsinn. So, und da geht es nicht um das Wohlergehen des Clubs oder es geht nicht um eine höhere Ebene. Nein, es geht um hauptsächlich dann erstmal das Ziel, wie in diesem Fall, dass eine Person im Vordergrund steht. Und das war Kadir Padia und der Rest musste mitlaufen. Bis auf einen anderen. Herr Kasra Zagaran, der ausgestiegen ist, Angaben gemacht hat, ja, damals eben auch von Rechtsanwalt Schoppe vertreten und eine deutlich geringere Strafe akzeptiert hat. So, er ist zu nichts gezwungen worden. Das war seine freie Entscheidung, die mit sehr vielen Problemen behaftet war, aber am Ende auch im Ergebnis das Vorgehen bestätigt wurde. So. Also deshalb, wie gesagt, die Integrität mancher gut gekleideter Kollegen da von Kudamm, über die brauchen wir gar nicht reden. Was es da an Geschichten gibt, bitte, das können wir ja irgendwann vielleicht so mit ein paar Leuten aus dem Milieu mal hier einen Podcast machen, wie denn so manche Verteidigung zustande kommt, wie sie abläuft, die Bezahlung, pipapo, aber extra Thema. Was haben wir noch?
Wir hatten beide Urlaub, haben aber trotzdem die Festnahme vermeldet vom Kudamm.
Ja, du.
Der Geldtransporterüberfall.
Du.
Oh, ja.
Komm, da war der Axel hier. Axel, zack.
Ja, würdest du nicht jeden Tag anrufen und sagen, Axel, du müsstest trotz, obwohl du im Urlaub bist, doch auch mal wieder eine Geschichte machen. Hätte ich mich auch nicht drum gekümmert.
Liefern.
Ja, aber ja, war halt, ne? Klar.
Genau. Ist
bekannt auch, ne?
Mohamed Remo. Ich habe ja auf meinem kleinen Instagram-Kanal nochmal so einen kleinen Nachschub geliefert, weil ich es echt spannend fand. Es gab ja recht schnell das Gerücht irgendwie, okay, man ist auf ihn aufmerksam geworden, eben durch DNA, aber nicht genau woher. Und in der Tat war es so, dass man eben wirklich, ich fand es irgendwie beeindruckend, also offenbar an der Arbeitskleidung des einen Sicherheitsmitarbeiters oder Mitarbeiter der Geldtransporterfirma umfangreiches DNA-Material sicherstellen konnte. Und offenbar...
Das sind ja die Szenen, warum wie der da zu Boden ging, das sind ja die Szenen, die wir nicht haben. Ne?
Also genau, die, ist eben die nicht, aber die eben aus der Kamera, worden, ne? Auf der Kamera zu sehen sind, des Geldtransporters.
Ah,
so, okay. Und da ist eben auch zu sehen, eindeutig, wie dieser Wachmann entwaffnet wird von dieser einen Person und ist bei dieser Entwaffnung, dann verrutscht offenbar auch nochmal die Maske fällt runter, also die Corona-Maske, die er aufhatte. So, das heißt, der Körperkontakt wurde nochmal häufiger. So, und deshalb konnte man das Spurenmaterial sicherstellen. Also, ja, wenn man das so hört, dann ja gar nicht mehr so besonders. Ich fand es im ersten Moment wirklich doch sehr extrem. Ähnlicher Fall wie vor kurzem die Festnahme Supi S, auch Größe in der Clan-Szene, der vor Gericht noch stand, wegen der Beteiligung, Geldtransporterüberfall Alexanderplatz, wo er auf Polizisten, kannst du dich entsinnen, wo es dieses Video gab, wo dann auf Polizisten geschossen wurde.
Das waren doch alles die Kriminellen, denen es doch eigentlich richtig gut ging, ne?
Genau.
Die eigentlich gut gelebt haben.
Total.
Und wo ich das Gefühl hatte, denen fehlt einfach wieder ein bisschen Aufregung.
Wo keiner gerafft hat.
Keiner warum eigentlich.
Also jedenfalls bei zwei von denen.
Geld,
genau,
alles da und dann trotzdem nochmal so ein Ding drehen. Ne?
So. Und kaum das Ding ja durch gewesen, auch die Verhandlung ist ja, also so PS, erneut festgenommen worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Eben, ich glaube, das war die Geschichte Commerzbank-Geldtransporter. Und da war es genauso, dass auf der Kleidung des Wachmanns eben umfangreiches DNA-Material sichergestellt
wurde. Aber auch daraus werden sie wieder lernen in Zukunft.
Ja gut, klar, also du wirst es nicht abstellen können. So, und genau, Mohamed Remo, das nur zum Abschluss, weil wir es gerade hatten, war dann unter Wind, wie man ja so schön sagt, also ist observiert worden, weil man eben dann schnell so Vergleichsmaterial hatte, beziehungsweise abgleichen konnte. Er war dann auch bei einem seiner Anwälte in der Meinecke-Straße zu einer Besprechung, ich glaube knappe Stunde war er wohl drin und als er rauskam, ist er dann vom SEK festgenommen worden. Beim Rest ist der Gruppe ist es wohl schwieriger.
Apropos SEK, sag mal, Weisel Kilic ist auch weg, ne? Das fiel in meinen Urlaub. Der wurde ja offensichtlich abgeschoben.
Also ich nehme jetzt in Kauf, dass ich böse Anrufe bekomme. Abgeschoben worden, ja.
Ja, krass.
Absolut.
Also ja. Seitdem ich in Berlin bin, ist der Name hier eigentlich immer, irgendwie immer wirklich mitgenannt worden. War immer mit dabei. Damals Michael Kur, so Überwachungsvideos. Und dass der auf einmal plötzlich weg ist, Wahnsinn.
Weg. Aber momentan sind viele weg. Also eine Mischung aus... Es ist so wirklich, wenn du mit Leuten sprichst aus der Behörde, gerade LKA, OK und der Bereich, also keiner hat, also entweder ist es Corona, entweder ist es EncroChat oder beziehungsweise Sky-Handy. Dann dieser
sensationeller Beitrag von den Kollegen.
Ich wollte gerade sagen, TV. Dann noch der Spiegel
TV. Sensationeller Beitrag.
Der Spiegel TV Beitrag.
Wer den noch nicht gesehen hat, also wir geben ja selten Empfehlungen und vor allem nicht für Spiegel, aber Spiegel TV, das Ding, EncroChat, das müsst ihr euch angucken. Also da
ich
war ich...
Mittlerweile, ich glaube 2,5 Millionen Aufrufe. Ach
komm, da war ich mittlerweile... Da war wirklich, da war Neid da, weil wie super lange haben wir versucht eigentlich in Sachen EncroChat... Wir haben es ja nie geschafft, außer über irgendwelche Festnahmen zu berichten und das erinnere dich. Und die legen so einen Beitrag hin.
Haben sie super gemacht, absolut. Was wollte ich sagen? Genau, der Beitrag, der auch wirklich, das man stellt sich das oftmals, oder ich verstehe das nicht. Es gab vorher schon Berichterstattung, nicht so groß, aber es gab sie. Das heißt, es war bekannt. Es gab schon Verfahren, es gab schon Festnahmen. Trotzdem, und das glaubt man oder sagt man auch wirklich in der Behörde, dass man bei den eigenen Ermittlern merkt, dass dieser Beitrag nochmal dazu beigetragen hat, dass womöglich so der allerletzte irgendwie gerafft hat.
Wir hatten auch in Brandenburg wieder und im Kilogrammbereich und da denke ich mir auch, es gab es vorher nicht. Also ja, und plötzlich also
es ist dann trotzdem aber, da. Aber wie gesagt, es sind echt viele weg. Nicht alle haben Insta, aber auch da, wenn man so ein paar Kanäle, paar gute Kanäle verfolgt, es haben sich doch einige in den letzten Wochen und Monaten abgesetzt, in die Türkei vor allem. Das ist schon irre. Also es ist wirklich irre.
So warum ist auch so wenig los?
Und abgesehen, gut, das ist dann wahrscheinlich wirklich hauptsächlich ein bisschen Corona geschuldet. Man passt es ja auch ein bisschen an, muss man ganz ehrlich sagen, auch was die Arbeit angeht. Gibt ja wirklich auch Bereiche beim LKA, wo der Dienstumfang also deutlich reduziert ist mittlerweile und deutlich weniger ist. Aber die Rechnung ist da ganz klar. Sobald es Tag X gibt und das Leben wieder einiger normal laufen wird, Feuer frei. Und zwar in alle Richtungen. So. Und dann wäre es gut, wenn einige Polizisten, Polizistinnen Überstunden abgebaut haben bis dahin.
Gut.
So, was haben wir noch?
Na, wir haben noch so ein Tötungsdelikt am Olivierplatz.
Das hat mich, in Berlin. Ich kriege ja nichts mehr raus. Ich habe da nur noch irgendwann die Pressemeldung gelesen, irgendwie hier Kudamm, Mehrfamilienhaus,
ja, ja.
50-jährige Frau gefunden worden.
Genau.
Tötungsdelikt.
Also, ja, offensichtlich keine Einbruchsspuren, Tötungsdelikt, also offensichtlich reingelassen. Oksana Romberg, aber eine bekannte, du wunderst dich jetzt, ne? Aber sie ist wirklich eine bekannte, also innerhalb der Szene. Sie ist, gibt auch YouTube-Videos von ihr, sie hat Tatjana Gsell auf Vordermann gebracht und so und Lippen und so. Also sie ist formiert als Heilpraktikerin und hat, ich weiß gar nicht, ein paar Meter weiter hin, ihr Studio am Kudamm. Sie ist kosmetische Therapeutin und Privatmalerin, genannt Oxy, the Queen of Botox, schrieb jemand.
Okay.
5000 Facebook-Freunde und also muss wirklich ziemlich bekannt gewesen sein. Ja, und der letzte Beitrag tatsächlich am 31.03. 14.38 Uhr auf Facebook und am 1.04. dann von der Feuerwehr gefunden, nachdem ein Bekannter gesagt hat, meldet sich nicht. Ich glaube, da müssen wir mal in die Wohnung rein, irgendwie am 1. April. Und dann sind die da am frühen Abend, 17.45 oder so, sind die rein. Und da lag sie dann da. Und dann war ziemlich schnell klar, aufgrund der Auffindesituation, das sieht hier schwer nach einem Tötungsdelikt aus. Ja, und seitdem ist die Berliner Polizei dran. Seit 2011 ist sie Heilpraktikerin.
Aber kennt man irgendwas? Oder weiß man sonst noch irgendwas zu Hintergründen? Oder?
Aber ich glaube, es liegt jetzt auch nahe, dass es jemand war, den sie kennt. Weil wen lässt du in deine Wohnung rein? Weißt du, also offensichtlich aufgemacht. Und das ist ja nicht ihre, die Wohnung ist ja nicht ihre Praxis. In der Praxis, ja. Weißt du, da kommen ja Leute so, sondern in ihrer Wohnung. Und eigentlich ist sie aus Kiew und ja, hat mich erinnert an Vira Miller. Erinnerst du dich noch?
Nee.
Vira Miller, Motzstraße 43?
Nee.
2005, da war ich, warst du da schon hier im Bild?
Nee.
Da war ich noch bei der Morgenpost. Das war auch eine Russin, die hat damals die war schon ein bisschen älter.
Aber nicht die mit Kaviar.
Doch. Genau.
Die Geschichte kenne ich noch, ja.
Die war 78. Die hatten Kaviar. Ja, ne, das fiel mir irgendwie dann so ein. Da weiß man ja auch bis heute nicht, wer der Mörder war.
Stimmt, eine große auch Parallele. 50, 78 Kaviar.
Nee, aber auch in die Wohnung reingelassen. Achso. Weißt du, auch in die Wohnung reingelassen und dann offensichtlich getötet worden. Warum auch immer. Ausgeraubt. Wie auch immer. Und im Zuge der Ermittlungen wurde ja dann klar, dass sie einen schwunghaften Handel mit Kaviar betrieben hat. Und dann hat man in ihrer Wohnung, glaube ich, noch Kaviar für 10.000 Euro entdeckt. Vielmehr bloß beim Stichwort kommt auch aus Kiew. Weißt du?
Okay.
Ja, ein bisschen hergeholt. Ich weiß, aber kleiner Blick ins Archiv. Muss auch mal sein.
Ja, dann sind wir zurück.
Ja, zurück ist gut. Wie ist denn das jetzt nochmal, auch wenn es wehtut, aber mit der Regelmäßigkeit, bevor wir unsere Late-Night-Show bekommen? Kriegen wir jetzt irgendwie, machen wir jetzt wieder, kriegst du das mit dem Kabel noch hin?
Irgendwelche Lippenbekenntnisse. Nee, solange Corona ist, habe ich dir gesagt, von zu Hause auf gar keinen Fall. Das geht nicht.
Mhm. Aufgrund deshalb, der Wohnungssituation und allem. Ne?
Es geht einfach nicht, Punkt. So, und deshalb geht's nur hier.
Wenn du
hier
den ganzen Tag drehst und in so Studios bist, und ja. So, da muss doch mega sein, da muss doch mal so eine ruhige Ecke sein.
Also nochmal, du hast gefragt, ich antworte. Also es geht nur hier, bitte. Du bist ja auch manchmal hier, ist ja nicht so, dass du nie hier bist. Und dann lass uns das einfach.
Ja, aber kriegen wir noch ein paar Geschichten zusammen, so die Tage?
Weiß ich nicht. Ja, irgendwas ja? Kriegen wir zusammen. Ja, wenn nicht, reden wir Unsinn. Okay. Wenn nicht, reden wir über Dietmar Hopp und Kur weg und Impfstoff.
Nee,
und
mach sonst. Mal nicht. Ich glaube, das ist nicht unsere Zielgruppe. Wir sind ja auch sehr, sehr speziell. Wann gehen wir eigentlich auf Twitch live? Puh. Was denn?
Mann, jetzt hör mal auf.
Was ist denn?
Komm.
Ey, da kann man
du hast echt Geld zu lange Urlaub gehabt, da hast wahrscheinlich nur Roos und sonst irgendwie Montana Black geschaut.
Absolut.
Und,
finde ich gut. Machen sie gut. Aber die haben dasselbe Problem wie wir. Solange wie sie keine Fitner machen, interessiert sich keine Sau dafür. Das ist halt das Problem.
Ich glaube, es heißt kein Fitner und nicht keine Fitner. So.
Du weißt, so tief bist du da schon drin. Sehr gut. Also, Twitch demnächst, Sicherheit für die Ohren auf Twitch und Mittwochabend, Late Night, 22 Uhr bei Bild TV.
Der alte Träumer. Also, wir versuchen es mal wieder hinzukriegen regelmäßig. Schöne Woche für euch. Heute ist Ostermontag. Mal sehen, wann das Ding rausgeht. Entweder heute noch, dann noch schönen Restfeiertag. Ansonsten, schöne Restwoche.
Bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.